Ja, und also geht es los in der Big Show 533 mit Fußball, einer sehr, sehr feinen Runde. Andreas Renner, unser Musik, nicht nur unser Musikexperte, unser Musikguru, ist am Start. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Dann haben wir Frank Fligge, der den Dortmundern immer noch gerne und oft auf den Puls fühlt. Guten Morgen, lieber Frank.
Ja, schönen guten Morgen, der Puls ist erhöht.
Ja, mit Recht. Und das weiß natürlich auch von Sky, Kai Dittmann. Guten Morgen, lieber Kai.
Guten Morgen.
Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Zettel, Kai, aber ich glaube, du bist jetzt nicht als Erster vorangeschritten, wie du gesagt hast, wir brauchen den VAR. Wenn man jetzt sich diese Szene mit Mats Hummels am Mittwochabend in Dortmund anschaut, dann muss man sich auch fragen, wo war der VAR? Man hat die Szene 100-mal gesehen und ich dachte, es wäre eine gelb-rote Karte, es war glattrot. Was hat da alles nicht gestimmt an dieser Szene, an der Beurteilung? Was hätte anders laufen müssen, Kai?
Ja, das geht an mich. Das ist jetzt schwierig, weil wie du wissen könntest, habe ich gestern für die Kollegen von Sky Austria die Champions League übertragen. Allerdings, und jetzt kommt's. Wir können gerne über eine rote Karte da reden.
Machen wir gleich.
Aber das Ding ist, ich hab die Konferenz oben gesehen. Nur wirklich, da muss ich
Frank
fassen, weil das
Frank,
hab ich in der Zeitlupe gesehen. Aber da, das reicht nicht für eine Meinung.
Wir nehmen Frank dazu. Frank, bitte, deine Meinung.
Ja, was hätte anders laufen müssen? Also wenn man das mal rekapituliert, wird man ja feststellen, dass man im ersten Moment auf die Idee kommen kann, das sei eine rote Karte. Ja, Hummels rauscht da schon mit ziemlich viel Tempo und Dynamik ran. Und dann guckt man sich das ganze Ding nochmal in der Zeitlupe an und sieht die Videobilder. Und dann muss der VAR halt sagen, Schiri, komm bitte mal zum Bildschirm und schau dir das selber an. Also wenn er nicht auf Basis der Bilder schon selbst entscheidet, was er eigentlich hätte tun müssen, das war kein rotwürdiges Foul, dann muss er mindestens den Schiri einen Blick drauf werfen lassen. Und das ist das, was ja in den letzten Wochen häufiger schiefgegangen ist, dass sich Schiedsrichter Szenen gar nicht mehr angeschaut haben selber. Und dann brauchst du wirklich keinen Videoassistenten. Ja, wenn das nicht passiert, also dann frage ich mich, wofür hat man den Mann im Keller, wofür hat man die Bilder und wofür gibt es diese Option, dass der Schiedsrichter sich am Spielfeldrand Szenen nochmal nachträglich anschauen kann.
Dazu habe ich eine Meinung, wenn ich da gleich mal reingerätschen darf.
Ja, bitte.
Nein, pass auf, mein Problem, was ich momentan habe, ist so ein bisschen diese Beziehung zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und den beiden Damen und Herren in dem Wagen. Ja, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, ach, weißt du, wenn ich jetzt sage, hör zu, ja, ich habe da so Zweifel oder so, dann zieht man sich lieber auf den Standpunkt zurück, ah ja, eine krasse Fehlentscheidung war es jetzt auch nicht. Das ist das Problem. Wenn du die Definition ändern würdest und dass man mal sagt, pass auf, ja klar dauert das und dann schimpfen die Renners und Fligges und Dittmanns und Hubers, weil es so lange dauert, ja, aber du musst doch mal sagen, pass auf, Junge, also ganz ehrlich, weiß ich nicht, guck's dir echt nochmal an. Ja, du hast den einmal durchfliegen sehen, das Bild habe ich ja auch gesehen. Wenn du die Kameraperspektive von woanders hast, siehst die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Ich glaube, es ist nicht der VAR als solches das Problem, sondern eben dann diese interne Beziehung zwischen denen, die dann miteinander zu tun haben, weil der eine nicht will, dass der andere doof dasteht oder so. Aber bei so entscheidenden Sachen wie einer roten Karte, ja, habe ich da definitiv kein Verständnis für.
Aber die Wahrheit ist ja, dass wir mit Einführung des VAR sehr, sehr lange und ausführlich darüber diskutiert haben, wo die Eingriffsschwelle sein soll. Und am Anfang gab es halt sehr viele Beschwerden dazu, dass die Eingriffsschwelle zu niedrig war und dass er zu oft Aktion getreten ist. Das, was wir jetzt im Moment haben, ist die Gegenbewegung dazu, dass man sagt, nur wenn es wirklich ganz, ganz klar falsch ist, jetzt glaube ich, bei dieser Situation kann man dann schon eigentlich zum Ergebnis kommen, dass es ganz klar falsch ist, weil letzten Endes, wenn man sich draufschaut, es ist ja nicht so, dass Hummels den Gegenspieler trifft, sondern dass Hummels den Gegenspieler ja sogar verpasst und der ihm dann beim Landen auf den Fuß tritt, was aus meiner Sicht kein rotwürdiges Vergehen ist, auch wenn es natürlich ein Risiko ist, dass Mats Hummels in dieser Situation geht, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, das Risiko, dass Hummels da auch riskant reingegangen ist. Aber genau an diesem Knackpunkt ist ja der Punkt, über den Kai jetzt dann auch geredet hat, wann greift er ein, wann greift er nicht ein. Und da haben wir natürlich selbst auch ein Problem kreiert, weil es ist ja immer so, dass die emotional in den Situationen beteiligt sind, die Situation so interpretieren, wie es ihnen halt in den Kram passt. Das heißt, wenn ihnen eine niedrige Eingriffsschwelle recht wäre, dann argumentieren sie dafür. Und wenn ihnen eine hohe Eingriffsschwelle recht wäre, argumentieren sie dafür und reden dann ja auch manchmal, wie die Engländer sagen, aus beiden Seiten ihres Mundes. Also widersprechen sich gerne gegenseitig. Weil sie halt immer das möglichst beste Resultat für ihren Verein Bayern haben wollen, was man ja auch nachvollziehen kann. Ne? Aber an diesem Knackpunkt sitzen wir ja jetzt.
Aber genau deswegen habe ich ja jetzt mittlerweile ein doch üppiges Team an Unparteiischen, die genau dafür bezahlt werden, dass sie emotional idealerweise nicht so mit beteiligt sind. Ne? Das ist der Schiri selbst. Das
wäre immer der Idealfall, ja.
Das ist der vierte Schiri und jetzt gibt es auch noch die Menschen im Keller. Und das sind doch eigentlich ausreichend Menschen, die eine solche Situation dann auch entemotionalisieren können müssen. Und dann gestern, also wir können da jetzt lang drüber diskutieren. Das ist ja fast, finde ich, vertane Sendezeit. Also das war gestern so glasklar und so grotesk. Und da ist auch eigentlich dann nach dem Spiel von Mats Hummels und von Marco Rose alles zu gesagt worden. Das Schlimme, finde ich, ist, was da dranhängt. Ja, und das muss man sich ja auch mal klar machen. Also ob der BVB das Spiel gestern jetzt gewonnen hätte oder nicht, sei dahingestellt. Aber es sah ja zu dem Zeitpunkt mal ganz ordentlich aus. Ne? Das hat möglicherweise 3 Punkte gekostet und 2,7 Millionen Euro. Und vielleicht kostet es sich sogar in der Langfristwirkung das Weiterkommen in der Champions League. Und dann kostet es nochmal richtig viel mehr Geld. Und das sind alles Dinge, die hängen da auch mit dran. Außerdem ist die Mannschaft komplett platt nach diesem Spiel gestern und wird wahrscheinlich dann am Samstag in Leipzig auch die nächste Quittung dafür bezahlen. Ja. Also das sind alles so Dinge, die hängen da ja auch mit dran. Und deswegen kann ich die Erregung in Dortmund schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
Kai, entschuldige bitte, dass mir das in der Konferenz gestern durchgerauscht ist, die ich in Deutschland...
Ich war ja auch nicht mal in der Konferenz, ich war das einzige Spiel, von daher du bist komplett entschuldigt. Also brauchst du nicht mal einen Video Assistant Referee für die ganze Nummer, das ist doch alles klar.
Felipe, gestern rote Karte auf Seiten von Atletico Madrid. Ich gehe davon aus, dass Diego Simeone not amused war, aber ich habe die Szene nicht gesehen. Paint us a picture, Kai.
Ja, es sieht vor dem Monitor so aus, als ob Felipe einfach nur seinem Gegenspieler so hinten in, ich glaube es war Mané, ein Bein stellt quasi. Ja, und da habe ich mich dann auch erstmal total gewundert, weil ich dachte, hä, das ist doch keine glatte rote Karte. Und dann, so ist es halt, so 10 Minuten später kriegst du eine Zeitlupe geliefert und siehst, dass er ja seinem Gegenspieler das Bein stellt und dann aber in der Bewegung Mané einfach mal mit der offenen Sohle auf die Achillessehne tritt. Und dann wird mal ganz schnell aus einer gelben Karte eine rote Karte. Und da dachte ich mir auch so, puh, der ist auch nicht rausgegangen. Aber wie, wenn du dieses Bild hast, deswegen konnte ich eben auch so ungern ich das für, ja tue, mal was weglassen. Aber bei Hummels nicht mitreden, weil ich habe halt nicht alle Zeitlupen gesehen. Aber in dem Fall war das eben korrekt. Ja, und Frank hat es gesagt, boah, ein leidiges Thema. Mir tut es in der Seele weh, dass sich die Schiedsrichterei damit so schwer tut. Natürlich, und wenn ihr mal guckt, die haben eine Analyse rausgegeben, wo sie gesagt haben, ja, wie oft lagen wir dann richtig und wie oft haben wir eingegriffen. Und jetzt kommt, dritter Punkt war, wie lange hat das gedauert? Die sehen natürlich auch den Druck, der von außen kommt. Und ich bin mir relativ sicher, dass die sowohl auf europäischer, aber auch natürlich auf nationaler Ebene gesagt haben, hey Leute, nicht dauernd das Spiel unterbrechen. Ja, und dann, das führt dann möglicherweise eben zu solchen Sachen wie in Dortmund, wo der nicht sagt, Junge, geh raus, guck's dir an. Ich habe Argumente für beides. Und das ist doch schon so ein Indiz. Ja, da sitzt ja ein ausgebildeter Schiedsrichter. Das ist ja ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Und das ist blöd.
Wir kommen gleich wieder zurück zum BVB, dann auch auf die Bundesliga bezogen. Aber Kai, mein Sohn sagt mir immer, der dreimal so viel Fußball schaut wie ich, er versteht gar nicht, dass niemand über Liverpool oder dass so wenige Leute über Liverpool reden. Und die wären auch in dieser Saison jetzt wieder, auch dadurch, dass Virgil van Dijk zurück ist, die wären wieder richtig stark. Wie stark hast du Liverpool an diesem Mittwochabend gesehen?
Top 3 in der Champions League. Also jetzt ist wirklich, das ist nur erstmal die Wertung von gestern Abend. Ja, weil ich mir die ersten 20 Minuten angeguckt habe und wenn ich dann eben auch noch sehe, was Klopp da so für Alternativen hat und wie der durch die Gegend wechseln kann und wer da so alles verletzt ist, ihr habt das ja alle gerade gesagt, es ist super anstrengend im Moment, das ist halt einfach mal brutal stark. Ja. Du hast vorne zwei Jungs mit Jota, der gespielt hat, aber eben auch Firmino dahinter, die in Form sind über Mané und Salah, müssen wir nicht großartig reden, die sind nicht in Form, die sind in super Form und dann mischt der im Mittelfeld halt durch und wenn Keita mal verletzt ist, dann spielt er halt ein anderer. Genau dasselbe gilt hinten in der Abwehr. Die haben, boah, jetzt muss ich echt aufpassen, ich habe 47 Pflichtspieltore jetzt in 16 Spielen und trotzdem eine vernünftige Abwehr. Da können Sie die Bayern tatsächlich mal drauf gucken. Also das ist enorm stark. Ich glaube, Klopp ist das gar nicht unrecht, die ganze Nummer. Ja, weil es wird immer so viel über die ungeschlagenen Mannschaften geredet und hier logischerweise in Freiburg, Liverpool hat noch gar nicht verloren. Und die haben ja noch ihren Pokalwettbewerb damit drauf, hier und da auch einen starken Gegner in der Liga. Also das ist schon eine Mannschaft, die ist super stark. Die feiern sich, glaube ich, so heimlich innerlich ein bisschen, weil sie genau wissen, wir haben den Punch, aber na klar haben die, wie alle anderen auch, ein wenig Respekt vor einer langen, kräfteraubenden Saison. Und du weißt eben nie, wie denn noch alles ausfällt und was da noch mit dazukommt. Aber was die natürlich an Kraft und an Qualität und an Power und an Torgefährlichkeit auf dem Platz haben, da bleibe ich mit Stand gestern Abend dabei, Top 3 in der Champions League.
Gut. Andreas, wir kümmern uns, jetzt Freiburg, das Stichwort ist schon gefallen, da wollte ich später drauf kommen, aber lass noch ein Wort zum BVB sagen und Frank, du dann gerne auch. Am letzten Samstag habe ich mir die Konferenz angeschaut. Ich glaube, Jonas Friedrich war mit dem Dortmund-Spiel betraut und irgendwie höre ich dann, Köln schießt 12 oder 15 Mal aufs Tor, Dortmund schießt nur 6 oder 7 Mal aufs Tor, Dortmund gewinnt das Spiel. Steht der BVB, Andreas, aus deiner Sicht in der Tabelle besser da, als er gespielt hat?
Also ich meine, wir reden bei Borussia Dortmund im Moment von einer Mannschaft, die diverse größere Probleme hat, und zwar vor allen Dingen auf der personellen Seite. Und das spiegelt sich in den Leistungen wieder, ne? Und wir reden davon, dass das eine Mannschaft ist, die ziemlich zugeschnitten ist auf den einen Stürmer vorne, der zum Besten gehört, was es auf der Welt gibt. Und der fällt jetzt halt eine Weile aus. Im Defensivverbund fehlen auch Leute. Also mit Platz 2 kann Borussia Dortmund sicher im Moment absolut zufrieden sein. Und man sieht dann halt aber bei diesen Herausforderungen in der Champions League dann eben auch, dass Platz 2 in der Bundesliga nicht heißt, dass man europäisches Top-Team ist. Und das, was Kai jetzt gerade über Liverpool gesagt hat, nämlich Top 3 in der Champions League, wird man jetzt sicher nicht über Borussia Dortmund sagen. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn Erling Haaland dabei ist. Aber ja, die haben halt eine schwierige Phase, durch die sie sich durchkämpfen müssen. Personell wird erschwert dadurch, dass der Trainer noch nicht so lange da ist. Also dieser ganze Prozess, der dann da eigentlich laufen sollte, wo sich die Mannschaft und der Trainer finden, wird nicht leichter dadurch, dass regelmäßig 5, 6 Leute nicht mit dabei sind. Das verzögert es, und dafür ist man mit einem Punkt Rückstand auf Platz 1 in der Fußball-Bundesliga sicher gut mit dabei.
Wie siehst du das, Frank? Die Geschichte. Leistungen und Tabellenplatz, ja. Stehen Sie zu gut da für das, wie Sie spielen?
Genau, ob Sie besser stehen, als Sie spielen. Ich glaube, Sie stehen besser, als Sie im Moment spielen können. Aber dafür machen Sie es richtig gut. Also ich meine, man muss sich einfach nochmal anschauen, wer da fehlt. Das ist ja nicht nur Erling Haaland. Das ist auch Moda Hut, der das Spiel im Mittelfeld eigentlich in den Wochen, bevor er ausgefallen ist, organisiert und strukturiert hat. Es ist Rafael Guerrero, der für mich in Topform zu den Top-10-Spielern in der Bundesliga gehört. Da fehlt Gio Reyna, da fehlt Emre Can. Da fehlen Spieler wie Zagadou und Schulz und Mokoko. Und Mats Hummels war auch lange Zeit nicht richtig fit. Hazard kommt aus einer Verletzung. Wolf ist immer wieder mal verletzt. Das ist eine Elf, ne, die ich da gerade aufgezählt habe, die du als Startelf auf den Platz stellen könntest und die in der Bundesliga wahrscheinlich sich für die Champions League qualifiziert. Und unter den Rahmenbedingungen, finde ich, ist das, was der BVB im Moment macht, ehrlich gesagt richtig gut und auch das Maximum dessen, was rauszuholen ist. Und eigentlich spielen sie auch in den letzten Wochen sehr konsequent gegen ihren Ruf an, den sie ja gelegentlich haben, dass ihnen die Mentalität fehlt, dass ihnen so ein bisschen der Punch fehlt. Ich glaube, das haben sie in den letzten Wochen wirklich sehr nachhaltig bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Das war nicht immer schön. Auch gegen Ingolstadt beispielsweise nicht, auch gegen Köln lange Zeit nicht. Und von daher muss man einfach im Moment sagen, das sind nicht die Rahmenbedingungen, die großartigen, tollen Fußball ermöglichen.
Kai, jetzt war Frank, was das Treffen mit den Leipzigern betrifft, am Samstag 18.30 Uhr, Topspiel bei Sky, pessimistisch. Ich erinnere mich an letztes Jahr, damals noch unter Edin Terzic, sowohl in Leipzig als auch in Dortmund. Ist das für Dortmund sehr, sehr gut ausgegangen? Teilst du den Pessimismus von Frank? Auch im Hinblick darauf, dass es für die Leipziger, also dieses traurige Spiel in Frankfurt, das sie niemals nicht gewinnen dürfen. Gestern Abend, okay, 2-2 mit dem späten Ausgleich. Aber ich sehe das nicht so pessimistisch aus Sicht des BVB.
Ja, also zum einen muss Frank das ja so sehen, dann ist die Sprunghöhe einfach mal höher nachher, wenn man sich freuen kann bei der ganzen Geschichte. Ja, ist ja logisch, dass das nicht unberechtigt ist, weil du halt einfach mal siehst, das ist so wirklich randgenäht gerade bei Borussia Dortmund. Da kommen dann eben auch noch für mich mit dazu, du hast auch einen eigenen Anspruch, was ich ja echt sehr löblich finde. Ja, du willst eben auch gut spielen, du willst ja nicht nur gewinnen, sondern du willst auch gut spielen. Ja, sie selber können das sehr gut einordnen, aber der Druck von außen ist natürlich schon da. Ja, und die ersten Kritiker sind dann logischerweise auch schon da, die Verletztenliste gar nicht sehen wollen, sondern das nur so bewerten. Ja, das ist, ich glaube, das Duell lebt tatsächlich eben ein bisschen mehr von den Rahmenbedingungen drumherum, weil Wir haben jetzt November und ich bin tatsächlich seit dem Pokaleinstieg von Leipzig in Sandhausen damals auf der Suche, was sind die eigentlich? Was machen die eigentlich? Und können die mehr als wir sind optimistisch, was Jesse Marsch immer sagt? Und dass sie Power haben und diese ganze, das würde ich alles gerne mal sehen. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie es nicht dann am Samstag raustun, die ganze Geschichte. Aber da frage ich mich tatsächlich, wofür stehen die im Moment? Und die zweite Frage, die ich mir eben stelle, wissen die selber, wofür sie stehen? Sie müssen es mir ja nicht verraten. Ja? Also dazu bin ich auch Journalist und muss das selber rausfinden. Ich habe halt nur im Moment den Verdacht, dass sie selber gar nicht wissen, für was sie stehen. Und deswegen gehst du bei einem Spiel los, wo die einen sagen, boah, ey, wir pfeifen aus dem letzten Loch. Wir haben im Kopf noch dieses blöde Ajax-Spiel mit der roten Karte wegzutun. Ja, die anderen, müssen gucken, war jetzt Paris die Supernummer und so wie du sagst, Frankfurt hätten sie gewinnen müssen. Also die sind eigentlich total gut. Ja, oder wissen die nicht im Grunde genommen, eigentlich sind wir ganz weit von dem entfernt, wofür RB mal gestanden hat.
Lassen wir das sacken, weil eine Mannschaft, die weiß, wofür sie steht, über die sprechen wir nach einer kurzen Pause.